Ich wollte mich auch bei Ihnen herzlich bedanken für die schöne Woche, die ich erleben durfte mit Ihnen und auch für die Gebete. Ohne Gebet können wir gar nichts machen. Und vielen Dank, der Herr hat so viel Gnade geschenkt. Wir haben ja diese Tage Römer Kapitel 6 bis 8 betrachtet. Wir sind etwa bis Vers 13 gekommen. Wir sind also noch heute in Römer 8, Vers 14 bis 16 ist noch von dem einen Teil, wo wir etwas noch nachholen wollten. Und dann haben wir noch einen weiteren Teil ab Vers 17. Da werde ich einige Verse etwas überfliegen und einige andere Verse etwas gründlicher mit uns lesen. In Römerbrief geht es um das Heil, die Rettung. Die Rettung von uns Menschen, die wir Sünder sind, seit dem Sündenfall Adams und schuldig sind, seitdem wir selber gesündigt haben. Und das Heil ist in Jesus Christus gekommen. Gott hat seinen Sohn gesandt. Der Sohn ist für uns gestorben. Der Sohn ist in den Himmel, ist auferstanden aus den Toten und in den Himmel aufgefahren, hat sich gesetzt zur rechten Hand Gottes. Und von dort wurde der Heilige Geist gesandt. Für jeden Menschen, der den Herrn Jesus aufnimmt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden, gerettet vor dem ewigen Zorn Gottes. Und der Heilige Geist kommt in sein Leben hinein, während er noch auf dieser Welt lebt und nimmt Wohnung in dem Leib des Gläubigen. Wir haben davon gesprochen, dass der Gläubige in einer Spannung lebt. In Römer 8 hat Paulus gesagt, dass es eine Lösung gibt für das Sündenproblem. In den Versen 1 bis 16, die Lösung für das Problem der Sünde ist der Heilige Geist. Und in den Versen 17 und folgende sehen wir ein weiteres Problem, das Problem der Schwachheit, und die Lösung ist auch der Heilige Geist. Wir haben dann in Römer 8 die ersten Verse betrachtet darüber, dass der Geist in denen wohnt, die den Herrn aufgenommen haben. Vers 9, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ihr wohnt jetzt in einer neuen Umgebung, sozusagen. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Also wenn der Geist Gottes in einem Menschen wohnt, dann ist er, das ist er Christi Eigentum. Das sagt er hier. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein Eigentum. Gehört er nicht zu Christus. Aber wenn der Heilige Geist, Vers 10, wenn Jesus Christus in euch ist, dann ist der Leib tot, also dem Tode verfallen. Der Leib ist zwar immer noch dem Tode verfallen, wegen der Sünde. Andererseits ist der Geist Leben. Der Geist in uns, der in uns wohnt, der ist Leben. Also haben wir das Leben, steckt in einem Körper, der dem Tode verfallen ist. Der Heilige Geist wohnt in unserem Körper. Wegen der Gerechtigkeit, weil wir gerechtfertigt worden sind durch Jesus Christus. Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckte, in euch wohnt, so wird der, der Christus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hier wird eine Hoffnung schon vor Augen geführt, eine herrliche Hoffnung, dass Gott das Sterbliche verschlingen wird. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Und der Mensch wird versetzt in die geistliche Welt, in die ewige, geistliche, ewige Welt. Und er bekommt dort einen Leib, einen Auferstehungsleib, einen Herrlichkeitsleib, der ähnlich ist dem Leib des verherrlichten Jesus Christus. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Die Ewigkeit besteht nicht aus Fleisch und Blut. Fleisch und Knochen, nein, das gehört zu dieser Erde. Aber ewige, aber es wird einen doch in der Ewigkeit wird es einen Leib geben, einen verwandelten Leib. Gott wird das Sterbliche verschlingen von dem Leben und es wird eine ewige Herrlichkeit geben. Also wir merken, Paulus denkt schon an diese ewige Welt, an das ewige neue Jerusalem, wie das in anderen Briefen und anderen Büchern der Bibel so genannt wird. Einfach das Jenseits, die ewige Herrlichkeit, der Himmel, die himmlische Welt, das Jerusalem droben, das himmlische Jerusalem. Das ist die andere Welt. Wir leben also heute in dieser Welt mit dem Leib, aber geistlich gesehen sind wir in Christus. Und wenn jemand in Jesus Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann gehört er schon zu dieser neuen Schöpfung. So sind wir also nicht mehr schuldig, dass wir nach den Lüsten des Fleisches leben, sagt Paulus in Römer 8, Vers 12. Wir müssen nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern wir dürfen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes unsere sündlichen Handlungen töten. Alles, was so kommen würde, Lust, irdische Lust und Unzucht und Zorn und Eifersucht und Habsucht und alle möglichen Dinge. Wir dürfen das mit der Hilfe des Heiligen Geistes in den Tod geben. Wir dürfen sagen, Herr Jesus, danke, wir brauchen nicht, wir müssen nicht mehr sündigen. Und da sagt dann Paulus in Vers 14, wir lesen Vers 14, Römer 8, Vers 14, denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes, denn ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, so viele, Vers 14, so viele vom Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Vom Geist Gottes geleitet, das heißt, wir leben jetzt unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann wird er vom Geist Gottes geleitet. Der Heilige Geist ist sein Leiter, seine Anleitung, er hat ein Heiligungsprogramm für jeden Christen und er ist die Kraft auch dazu. Der Heilige Geist legt seinen Finger auf einzelne Stellen in unserem Leben und wir wissen genau, wo der Herr am Arbeiten ist in unserem Leben. Er zeigt die Richtung auf, er zeigt, was dran ist. Solche Menschen, die dorthin gehen, wo sie der Heilige Geist im Wort Gottes und in unserem Leben im Denken lenkt, solche Menschen sind Söhne Gottes. Söhne Gottes. Er sagt, solche sind nicht einfach Knechte Gottes, nein, er sagt, sie sind Söhne Gottes. Wenn jetzt jemand Christ geworden ist, kommt der Heilige Geist und übernimmt die Führung und er zeigt uns, er führt uns hin zum Vater und er bewirkt in uns ein Beten zum Vater. Wir rufen Papa, aber lieber Vater. Der Heilige Geist ist es eigentlich selber, der in uns das bewirkt. Der Heilige Geist, in dem Heiligen Geist rufen wir, aber lieber Vater. Wir werden also geleitet zum Vater hin. Wir dürfen Gott ganz vertraulich unseren Vater nennen. Gott hat einen Geist der Sohnesstellung in uns hineingegeben. Was heißt denn das? Hier in Vers 15. Ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der Sohnesstellung. Das ist nicht zu verwechseln mit Adoption. Es geht hier nicht um Adoption. Gott hat uns nicht adoptiert. Nein, er hat uns geboren. Das ist schon was anderes, oder? Gott hat uns geboren, nicht adoptiert. Aber wir bekommen die Sohnesstellung. Was ist damit gemeint? Im Galaterbrief wird das erklärt, in der Parallelstelle. In Galater 4, vielleicht schlagen wir das kurz auf. In Galater 4, Vers 1, redet Paulus von demselben Thema der Sohnesstellung. Und er bringt dort das Beispiel des israelitischen Sohnes, auch des griechischen Sohnes, der eigentlich so behandelt wird wie ein Knecht. Der kleine Sohn, er muss genauso gehorchen und parieren wie der Knecht. Wenn der Vater sagt, tu das, dann tut der Sohn das. Wenn der Vater zum Knecht, zum Sklaven sagt, tu das, dann tut er das. Der Vater regiert und der Sohn, der hat einfach zu gehorchen. Aber es gibt eine Zeit im Leben des Sohnes, wo der Vater sagt, mein Junge, Jetzt bist du alt genug. Jetzt behandle ich dich nicht mehr wie einen Sklaven. Jetzt bist du mir ebenbürtig. Jetzt bist du mir wie ein Bruder, sagt der Vater zum Sohn. Jetzt stelle ich dich in Verantwortung mit hinein. Ich ziehe dich mit in die Verantwortung. Ich behandle dich nicht mehr wie den Sklaven. Der macht einen Unterschied zwischen den Sklaven. Also, wir lesen das in Galater 4, Vers 1. Ich sage es, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, von einem Sklaven, obwohl er doch der Herr von allem ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Also hier ist das beschrieben. Wenn der Sohn klein ist, dann ist er noch unterordnet unter die Erzieher. Da gab es in einer großen Familie und mit vielen Sklaven, da gab es auch einen Sklaven, der war für die Erziehung zuständig. Ja, das war der Lehrer, der Hauslehrer. Ja, der hat die Kinder unterrichtet. Und so sind diese Kinder aufgewachsen, obwohl sie doch Besitzer sind, weil sie sind ja die Erben. Ein Erbe, der wird einmal alles besitzen, was der reiche Vater besitzt. Aber der reiche Vater behandelt dieses Kind bis zu dem Zeitpunkt, wenn es alt genug ist. Und diesen Zeitpunkt bestimmt der Vater. Und dann sagt er zu ihm, so, jetzt setze ich dich in Sohnesstellung ein. Jetzt setze ich dich ein als Erben. Jetzt bist du mit mir zusammen Besitzer von all meinem Besitz. Also hier entsteht eine ganz neue Beziehung ab einem gewissen Alter, das der Vater festgesetzt hat. Vers 3, so waren auch wir, als wir unmündig waren, den Elementen der Welt, also den irdischen Satzungen, als Sklaven unterworfen. Aber als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn aus, geworden aus einer Frau, geworden unter dem Gesetz, damit er die unter dem Gesetz waren, freikaufte, damit wir die Sohnesstellung empfingen. Er hat uns die Sohnesstellung gegeben. Gott hat uns nicht nur geboren, er hat uns auch gleich mit der Wiedergeburt, hat er gesagt, wie wenn er die Zeit bis zum 18. oder ich weiß nicht, wie alt der Sohn war, bis zum 18. Lebensjahr, wie wenn er die Zeit einfach schnell nach vorne gedreht hätte, hat er uns gleich so behandelt, als ob wir erwachsene Söhne wären. Er hat uns gleich in die Sohnesstellung gesetzt, sodass wir jetzt Söhne sind. Das heißt, wir sind jetzt echte Erben und echtes Gegenüber von dem Vater. Und der Vater behandelt uns nicht mehr als Kinder, kleine Kindlein, er behandelt uns als erwachsene Söhne. Und übrigens, ihr Schwestern, ihr seid eingeschlossen. Denn die Schwestern sind nämlich in der Bibel auch Söhne. Weil Gott ist nicht Mann und Frau in dieser Hinsicht, was das Heil betrifft. Wir sind immer noch Männer und Frauen auf dieser Welt. Aber was das Heil betrifft für die andere Welt, das geistliche Erbe, sind wir alle Söhne. Ob wir Frauen oder Männer sind. Egal wie alt wir sind. Wir sind Söhne, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Söhne, also eingesetzt in die Sohnesstellung. Vers 6 in Galater 4. Dass ihr aber Söhne seid, Gott sandte den Sohn seines Sohnes aus in eure Herzen, der ruft, aber lieber Vater. Dass ihr Söhne seid, das wird daran ersichtlich, dass Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt hat und dieser Geist ruft, aber lieber Vater. Der Geist ruft, aber Vater. Und in Römer Kapitel 8, Vers 15 heißt es, wir rufen, aber lieber Vater. In Galater 4 heißt es, der Geist ruft, aber lieber Vater. In Römer 5, 8, Vers 15 heißt es, wir rufen, aber lieber Vater. Ganz am Ende von Vers 15. Wir haben empfangen den Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Der Geist ruft und wir rufen. Wir rufen genau dasselbe, wie der Heilige Geist. Wir sagen Gott zu Gott, Vater. Und das ist... Wir müssen also nicht mehr Angst haben. Wir haben jetzt eine Beziehung zu Gott als unserem persönlichen Vater und wir dürfen ihn ganz vertraulich Vater nennen. Wir stehen jetzt in der Verantwortung eines reifen Sohnes. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz gestellt, unter dem Gesetz des Mose, sondern wir sind jetzt hineingestellt in die Familie Gottes als seine echten Kinder und Söhne. Wir werden nicht wie Knechte behandelt, die man zum Gehorsam peitscht, sondern reife Söhne, die den Geist des Vaters haben, die das Leben des Vaters haben. Sie werden geführt vom Vater, vom Geist des Vaters. Ein Sohn, ein echter Sohn, denkt wie der Vater. Und der Vater sagt zum Sohn, mach meinem Namen Ehre. Ja? Benimm dich so wie ich und denke so wie ich und hab dieselben Ziele wie ich. So wird man geführt vom Vater. Das Leben des Vaters ist in uns und die Ziele des Vaters sind unsere Ziele. Und das Denken des Vaters darf jetzt unser Denken werden. Wir werden geführt und der Heilige Geist hilft uns in dieser Führung, dass wir es anfangen, so zu denken, wie der Vater denkt. Und dass wir uns so führen lassen, wie der Vater uns gerne geführt haben möchte. Wir müssen keine Angst mehr haben. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht mehr eine Angstbeziehung. Der Sklave und der Herr, da ist eine Angstbeziehung. Der Herr könnte jederzeit die Peitsche nehmen und er kann den Sklaven zu Tode peitschen. Der Sklave gehört ihm. Und niemand wird ihn zur Verantwortung ziehen. Wenn ein Herr seinen Sklaven zu Tode peitscht, muss er nicht ins Gefängnis. Nicht in der damaligen Zeit. Das war sein Eigentum, der Sklave. Und der Sklave hatte zu Recht Angst vor dem Herrn. Aber wir sind nicht mehr einfach nur Sklaven. Nein, wir müssen nicht mehr Angst in einer Angstbeziehung leben. Wir dürfen Vertrauen haben. Wir dürfen Kinder sein des Vaters. Und wir gehören zur Familie. Und wir haben über alledem haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist wohnt jetzt in uns. Dieser Heilige Geist ruft zu Gott, aber Vater. Und dieses Rufen zu Gott, aber Vater, das bestätigt genau das, dass wir doch Kinder Gottes sind. In Vers 16 lesen wir, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Beide rufen dasselbe. Der Geist ruft aber Vater und unser Geist ruft aber Vater. So gibt also der Heilige Geist Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Denn nur Kinder rufen zu Gott, aber Vater. Ja? Kinder, weil es, hier sagt Paulus Kinder, weil es sich um einen vertraulichen Umgang handelt. Also auf diese Weise haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Geist gibt Zeugnis, wenn er in uns ist, dann kommt diese Einheit, die wir mit Gott haben, mit dem Vater, kommt durch den Heiligen Geist zum Ausdruck. Der Heilige Geist nimmt uns hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater und dann kommt das zum Ausdruck. Wenn Menschen vom Heiligen Geist angetrieben werden und geführt werden und im Gebet die Hilfe des Heiligen Geistes erleben, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie wiedergeboren sind. Das ist ein Zeichen für andere, dass die anderen sehen, das sind echt Kinder Gottes. Die sprechen mit Gott ganz vertraut zu ihrem himmlischen Vater. Es geht hier nicht darum, dass, woran kann ich erkennen, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist nicht die Frage. Ich kann erkennen daran, dass ich glaube. Ich weiß, dass ich glaube, sagt Paulus. Und jeder Christ, der wirklich dem Herrn Jesus glaubt, der darf wissen, dass er glaubt. Also es geht nicht darum, wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Das weiß ich ja. Warum? Warum weiß ich das? Weil ich mein Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt habe. Und vielleicht ist jemand von uns hier, der noch nicht weiß, ob er Gottes Kind ist. Dann ist es am besten, dass er lernt, dass er sich demütigt vor dem Herrn Jesus, dass er seine Sünde radikal bricht mit der Sünde, dass er den Herrn Jesus als seinen Herrn annimmt und dass er ruft, zu dem Herrn Jesus ruft, Herr Jesus, rette mich. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Also, dann darf ich es wissen. Wenn ich mich von Herzen bekehre, umkehre zu diesem Herrn und ihn anrufe und im Herzen glaube, dass er wirklich der Auferstandene ist, der lebt, dann darf ich wissen, dass ich Kind Gottes bin. Hier geht es aber nicht um das Thema, wie weiß ich, dass ich kein Kind Gottes bin. Das ist nicht das Thema. Das hat er schon in Kapitel 3 und 4 geklärt. Hier in Kapitel 8 geht es darum, dass es offenbar wird für andere, dass sie sehen, die sind Kinder Gottes, die gehen mit ihrem himmlischen Vater so um, wie mit einem echten Vater. Das drückt sich aus durch dieses Beten zum Vater. Aber Vati, dieses kindliche Vertrauensverhältnis, das sie haben, zeigt, dass sie Kinder Gottes sind. Und dann in Vers 17, oder jetzt vielleicht sollte ich hier noch ganz kurz auf etwas eingehen, was ich schon mal kurz gemacht habe, aber ich habe das letzte Mal, als ich darüber sprach, war das so schnell und das haben Sie sich ganz sicher nicht gemerkt. Wie leitet denn der Heilige Geist? Ich habe hier, wie viele Punkte? 16 Punkte, wie der Heilige Geist leitet. Wie leitet denn der Heilige Geist? Einerseits leitet er uns ins Gebet und dass wir rufen, aber Vater, aber er tut noch viel, viel mehr. Und manche Christen sind sich dessen zu wenig bewusst, dass sie unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Der Heilige Geist, erstens, er macht uns aufmerksam auf Sünden. In Johannes 16, Vers 8 heißt es, er wird überführen von Sünde. Der Heilige Geist, der wirkt in uns und zeigt uns, was dem Herrn nicht gefällt. Er offenbart es. Zweitens, er weckt in uns das Verlangen, für Gott zu leben. Das wurde heute in einem Gebet schon kurz erwähnt, dass wir, oder ich weiß nicht, in letzter Zeit jedenfalls, habe ich da auch kurz davon geredet, in Philipper 2, Vers 13, dort heißt es, Philipper 2, Vers 13, dass Gott das Wollen und das Wirken vollbringt in uns. Er ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Er weckt in uns das Verlangen, für Gott zu leben. Philipper 2, Vers 13. Er bewirkt es, dass wir wollen. Und wenn jemand sagt, aber Herr, ich will noch zu wenig, dann darf er beten, Herr, hilf mir, dass ich noch mehr will. Dass das Wollen noch stärker wird. Dass, Herr, motiviere du mich. Und dann macht er das auch. Drittens, der Heilige Geist gibt Kraft und Befähigung, mit Gott zu leben. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, hat der Herr Jesus den Jüngern gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann kam der Heilige Geist zu Pfingsten und sie haben Kraft empfangen und sie waren seine Zeugen in Jerusalem und in Judäa und in Galiläa und Samaria und bis noch weit darüber hinaus. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Geist gibt Kraft und befähigt, für ihn zum Zeugen zu sein. Viertens, er befähigt zum Dienen. Darüber haben wir gestern Vormittag und Nachmittag gesprochen. 1. Korinther 12, Vers 11. Dieses alles wirkt der eine und selbe Geist in jedem einzelnen Gläubigen. 1. Korinther 12, Vers 11. Ich darf das kurz nochmal zitieren. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt einem jedem zu, so wie er will. Der Heilige Geist rüstet uns aus mit Gnadengaben und mit Kraftbefähigung, um ihm zu dienen. 1. Korinther 12, Vers 11. Fünftens, der Heilige Geist belehrt uns. Er erinnert uns an das Wort Gottes. Den Jüngern hat der Herr Jesus mal gesagt in Johannes 14, Vers 26, er, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Nun, wir sind nicht die Jünger. Wir waren ja damals nicht dabei. Aber er erinnert uns an das, was wir in der Bibel gelesen haben. Wir lesen das, was die Jünger aufgeschrieben haben. Die Jünger hat er erinnert an all das, dass sie das Richtige aufschreiben. Und wenn wir lesen und wieder lesen und wieder lesen, dann gehen wir in das Leben hinaus, in den Tag, dann erinnert uns der Heilige Geist an das Wort Gottes. Das heißt, er prägt unser Denken. Er belehrt uns. Er erinnert uns an die Worte Gottes und er führt uns in alle Wahrheit. In Johannes 16, Vers 13 heißt es, dass der Herr Jesus den Jüngern verheißen hat, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit führen. Die Jünger. Und der Herr hat sie dann auch geführt in alle Wahrheit. Ja, und wir heute, uns führt er auch in alle Wahrheit, aber bitte nur unter einer Bedingung, wenn wir uns mit aller Wahrheit beschäftigen. Wir müssen alle Wahrheit auch lesen. Die alle Wahrheit ist nämlich in der Bibel vorgegeben. Und dort wird er uns hineinführen, nicht auf einmal. Und es wird immer Stückwerk bleiben, es wird immer ein Lernen sein. Aber dennoch wird der Heilige Geist uns hineinführen, von Wahrheit zu Wahrheit. Sechstens. Er fördert unsere Gemeinschaft mit Gott. Er drängt uns zum Beten. Aber, lieber Vater, und Römer 8, Vers 26, darüber werden wir nachher noch gleich hören. Er führt uns zum Beten hin und er fördert die Gemeinschaft zum Beten. Siebtens, er fördert die Gemeinschaft mit Mitgläubigen. Er fördert die Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Er fördert die Liebe und damit fördert er die Gemeinschaft. Er führt uns hinein in die Gemeinschaft. Einmal sagt Paulus in Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch und ich rufe euch auf, durch die Liebe des Geistes für mich zu beten. Durch die Liebe des Geistes. Wenn es Liebe gibt unter Geschwistern, dann ist es Liebe des Geistes. Es ist eine Liebe, die der Heilige Geist gewirkt hat. Achtens, er hilft uns zum Zeugendienst. Johannes 15, Vers 26, derselbe wird Zeugen von mir und auch ihr werdet Zeugen. Johannes 15, Vers 26 und 27. Derselbe, der Heilige Geist, wird von mir Zeugen und ihr selber werdet auch Zeugnis ablegen. Und während ihr Zeugnis ablegt, wird der Heilige Geist dabei sein. Wenn wir irgendjemanden bezeugen, was der Herr Jesus uns bedeutet und warum der Herr Jesus gestorben ist und dass wir ihn erleben, wenn wir das bezeugen, irgendwelchen Menschen, dann ist auch der Heilige Geist dabei. Denn das ist genau das Anliegen des Heiligen Geistes, Zeuge zu sein, dass diese Welt überfüllt wird und den Herrn noch kennenlernt. Neuntens, er formt uns um in Christi Bild. In 2. Korinther 3, Vers 18, Vers 17 und 18 sagt Paulus, wir aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden in dasselbe Bild verwandelt von dem Herrn, dem Geist. 2. Korinther 3, Vers 18. Der Heilige Geist verwandelt uns, während wir ihn anschauen und uns mit ihm beschäftigen, mit dem Herrn Jesus. Während wir ihn uns vor Augen stellen, vor den inneren Augen. Also auch da sehen wir das Wirken des Geistes. Er formt uns um, charakterlich, in Christi Bild. Zehntens, er gibt das Wort, durch das Wort Gottes die Richtung unseres Lebens an. Er zeigt uns, wo es lang geht. Und das tut er durch das Wort Gottes. Er prägt unser Denken. Epheser 1, Vers 17 und 18 sagt der Apostel Paulus, Gott möge den Ephesern die Augen öffnen durch den Geist. Ich möchte das lesen. Epheser 1, Vers 17. Damit der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung eures Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist für uns, die Glaubenden, und so weiter. Der Heilige Geist möge euch helfen, dass ihr Weisheit und Erkenntnis bekommt und Offenbarung bekommt. Er möge euch zeigen und euch die inneren Augen öffnen, dass ihr seht, wo ihr hinläuft, wo ihr hingeht, die Hoffnung, die herrliche Zukunftshoffnung, zu der er euch berufen hat, das reiche Erbe, das auf euch wartet und die überschwängliche Kraft, die für euch da ist. Der Heilige Geist gibt uns die Richtung an, in welche Richtung wir gehen. Und so formte und prägte uns, elftens, er formt und prägt auch unser Gewissen. Römer 9, Vers 1. Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es zusammen mit mir im Heiligen Geist. Das Gewissen in uns ist etwas ganz Sensibles. Das ist eine Stimme Gottes in uns, die er hineingelegt hat. Und die muss aber geschärft werden. Man kann diese Stimme totschlagen, so wie man ein scharfes Messer mit einem Hammer draufschlägt auf die Schneide und dann wird das Messer stumpf. So kann also man auch die Stimme des Gewissens stumpf machen, indem man dem Gewissen nicht gehorcht, indem man auf das Gewissen nicht hört, es immer wieder beiseite schiebt. Nein, nein, ich war schon richtig. Das Gewissen sagt, nein, es war falsch. Nein, es war richtig. Und dann schlägt man das Gewissen tot oder nicht ganz, aber man stumpft das ab. Oder man lässt es scharf werden im Heiligen Geist. Paulus sagt, mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist uns prägen kann durch das Wort Gottes, dann kann unser Gewissen sensibel werden und gut melden, sobald wir eine falsche Richtung gehen. Dann sagt der Heilige Geist, nein, nein, das Gewissen, über das Gewissen, nein, das war Sünde, das war nicht in Ordnung. Wie du dich jetzt benommen hast, das war verkehrt. Dann bekennen wir schnell unsere Sünde. Und dann kann der Heilige Geist das Gewissen weiterhin schärfen. Zwölftens, er bewirkt Frucht in unserem Leben. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes in unserem Leben, er wirkt Frucht, das heißt schöne charakterliche Frucht, er heiligt uns. 13. Er erzieht uns zu einem verantwortungsvollen Handeln, zu Disziplin und Zucht. Die Gnade erzieht uns, sagt Titus 2, Vers 14 oder 2, Vers 11, die Gnade Gottes erzieht uns, aber dort sagt er auch, der Heilige Geist erzieht uns. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist des Zagens, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Vielleicht steht bei Ihnen was anderes. Ich weiß nicht, was bei Ihnen steht. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Besonnenheit steht bei Elberfelder. Zucht, das Wort Zucht und Besonnenheit ist dasselbe Wort im Griechischen. Wir sagen auf Lateinisch Disziplin. Der Herr erzieht uns, der Geist erzieht uns also auch zu Disziplin. Er diszipliniert uns zu diszipliniertem Handeln, sodass wir uns selbst lernen mit der Kraft Gottes, dass wir nicht undiszipliniert und zuchtlos handeln. Dass wir uns in der Hand haben, also durch den Geist, nicht durch uns selber, sondern durch den Geist. 14. Er leitet uns in der Verkündigung. Wir dürfen sogar vertrauen, wenn wir irgend mit jemandem sprechen oder eine Kinderstunde leiten oder sonst ein Wort Gottes weitergeben. Auch da dürfen wir vertrauen, dass der Heilige Geist in der Verkündigung uns leitet. Davon ist die Rede in 1. Korinther 14. Die Bibel nennt es prophetisches Reden, das heißt ein Reden von Gott her, wo der Heilige Geist uns Licht und Last aufs Herz legt. 1. Korinther 14. 15. Er leitet uns so manchmal sogar in ganz konkreten Situationen, wo wir irgendwie merken, jetzt mach das, mach das. Das ist zwar nicht so oft, aber manchmal kommt das in unserem Leben. Du hast gebetet, du hast über etwas nachgedacht und in deinem Denken wirst du stark in diese Richtung. Du sollst das jetzt tun. Und du sagst, ja, ich weiß nicht, soll ich? Herr, ist es von dir oder ist es von mir? Na, manchmal ist es von mir, aber manchmal ist es von ihm. Im Nachhinein merkt man es dann. Ich erinnere mich daran, ich war im Wald. Ich bin im Wald spazieren gegangen, habe gebetet. Meine Mutter hatte angerufen, mein Vater war schwer krank im Krankenhaus. Und sie hatte angerufen, es geht ihm gar nicht gut. Und meine Mutter, die ruft normalerweise nicht an, die hat mit dem Telefon nicht so viel, das ist ja so alles zu modern, das Telefon. Na jedenfalls, wenn sie mal telefoniert, dann ist es wichtig. Und ich ging ins Gebet und dann im Wald kommt immer wieder der Gedanke, du musst jetzt nach Österreich fahren, du musst jetzt dich ins Auto setzen und jetzt nach Österreich fahren zu deinem Vater. Ich denke, jetzt ist Samstagvormittag, heute Abend habe ich Jugendstunde, morgen habe ich Predigt, ich fahre dann morgen Nachmittag zum Vater. Du sollst jetzt fahren. Ich sage, was soll ich, Herr, ich weiß nicht, ist das von mir oder ist das von dir? Es war keine Stimme, ich habe keine Stimme gehört, aber es war immer der Gedanke, du musst jetzt fahren. Ich gehe zu meiner Frau, sage meine Frau, was soll ich tun, soll ich jetzt fahren? Irgendwie habe ich den Drang, ich soll jetzt fahren, ich weiß es nicht. Meine Frau sagt, ja, wenn du meinst, dass du jetzt fährst, dann fahr doch jetzt und vielleicht ist es wirklich von Gott. Okay, ich habe alles abgesagt, Jugendstunde abgesagt, Predigt abgesagt. Dann bin ich ins Auto gestiegen und bin dorthin gefahren ins Krankenhaus. 5 Stunden, in Rekordzeit, nach Österreich. Und dann treffe ich meinen Vater an. Das Erste, was ich getan habe, mit ihm gebetet. Mein Vater war ein suchender Mensch. Er hat lange Zeit gesucht, aber er hat irgendwie das Evangelium, das war ihm zu extrem. Er hat immer zu mir gesagt, das ist zu extrem. Die katholische Kirche hat schon recht.
Aber er wusste, irgendwie ist es doch richtig. Er war sich so nicht klar. Ich habe mit ihm gebetet und habe gesagt, Vater, du musst den Herrn Jesus annehmen. Du musst den Herrn Jesus jetzt annehmen. Hat er festgenickt, er konnte nicht sprechen. Hat er festgenickt. Ich war dann bei ihm noch recht lange in der Nacht. Dann musste ich gehen. Und am Sonntag war dann Familie zusammen. Die ganzen Kinder waren versammelt. Ich habe gemerkt, dem Vater geht es sehr schlecht. Man konnte nicht mehr mit ihm viel reden. Am Montag wollte ich ihn nochmals besuchen. Haben sie mich nicht reingelassen in die Intensivstation. Am Dienstag haben sie ihn ins Koma gelegt und er ist nie mehr davon aufgewacht. Er ist heimgegangen. Ich glaube, er ist heimgegangen. Ich glaube, er hat den Herrn Jesus noch angenommen, so wie es geklungen hat, wo er so fest genickt hat. Und wo er wusste ja das Evangelium von uns. Das war die letzte Gelegenheit, mit ihm zu beten. Das war der Samstagabend. Und wenn ich am Sonntag gefahren wäre, wäre es zu spät gewesen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, es war richtig. Und so gibt es manchmal im Leben so Führungen. Aber bitte, das ist doch nicht das Normale. Das erlebt man für zwei, dreimal oder was im Leben. Oder vielleicht fünfmal oder zehnmal, ich weiß es nicht. Manchmal erlebt man es vielleicht, manche erleben es vielleicht öfters. Aber es ist nicht das Normale, dass Gott uns durch Impulse so stark etwas einen Eindruck gibt, macht das. Manchmal täuschen wir uns. Wir meinen, das ist vom Geist und es war dann von mir selber. Das ist so eine Sache, da ist man sich nicht so sicher. Aber es gibt dennoch solche Führungen des Geistes. Wir wollen das nicht verleugnen. 16. Der Heilige Geist verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Und das möchte ich mit Ihnen heute noch unbedingt lesen. In Römer 8, Vers 26 lesen wir das, was hier steht. Römer 8, Vers 26. Aber ebenso nimmt sich der Geist unserer Schwachheiten an, denn was wir beten sollten, gemäß dem, was erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern. Aber der die Herzen erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Das ist ja ein Vers, wo manche Christen sagen, ich verstehe den Vers überhaupt nicht. Und da liest man ihn nochmal und nochmal. Das ist gut so, dann denkt man darüber nach. Aber lesen wir doch den Zusammenhang. Vielleicht wird es dann klarer. Ich möchte ein bisschen was aus dem Zusammenhang hier zeigen. In Römer 8, Vers 17 spricht der Apostel Paulus von einer herrlichen Hoffnung. Und der ganze Abschnitt hier von Vers 17 bis Vers 27 oder eigentlich sogar noch weiter, spricht er von einer herrlichen Hoffnung, die für den Christen bereit ist. Das heißt von einer herrlichen Zukunft. Und ich habe ja gesagt, wir haben ein Problem mit der Sünde. Die Lösung ist der Heilige Geist. Wir haben aber noch ein Problem. Das ist das Problem mit unserem Leib. Der ist nämlich schwach. Und die Lösung ist der Heilige Geist. Aber nicht heute, sondern morgen. Ich erkläre das gleich. Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Hier spricht der Apostel von einer zukünftigen Hoffnung. Ich sage jetzt von einer jenseitigen Hoffnung. Von einer Hoffnung, von einem Leben in einer anderen Welt. Er sagt, wir sind doch Kinder und Kinder erben. Kinder bekommen ein Erbe. Aber sie bekommen nur, dass wir als Christen sind auch Erben Gottes und Miterben Christi. Aber wir bekommen das Erbe nur, wenn wir bei ihm bleiben. Und das wird bedeuten, dass wir mitzuleiden haben. Mancher muss viel leiden, manchmal leidet wenig. Wenn Christenverfolgung kommt, und in der damaligen Zeit gab es Christenverfolgung immer wieder, dann muss man sogar sehr viel leiden. Und er sagt, wenn wir mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Wenn wir dranbleiben beim Herrn, und in dieser Spannung stehen bleiben, auch wenn es schwierig wird, dann werden wir die Herrlichkeit erben. Also wir haben einerseits einen den Heiligen Geist in unserem Leibe. Wir haben aber noch einen alten Leib mit uns und das bringt eine Spannung mit sich. Der Geist gehört schon zur neuen Welt, der Heilige Geist gehört zur neuen Welt. Mein Leib gehört zur alten Welt noch. Ja? Und das bringt eine Spannung mit sich. Und das kann so weit gehen, dass sie mich sogar plagen, besonders in Christenverfolgungen. Da haben sie die Christen geplagt, am Leibe, furchtbar geplagt. Und das bedeutete viel Leiden. Ein anderer hat vielleicht sonstige Leiden. Wenn wir in diesem Los bleiben und nicht aussteigen und nicht sagen, nein, ich verlasse jetzt Jesus Christus, ich möchte mit Jesus Christus nichts mehr zu tun haben. Nein, nein. Wenn wir in diesem Los bleiben und nicht aussteigen, dann werden wir mit ihm ein Erbe bekommen. Wir werden mit ihm zusammen erben. Wir werden mit verherrlicht werden, sagt der Apostel Paulus hier. Vers 18 sagt er, denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit kein entsprechendes Gewicht haben im Verhältnis zu der zukünftigen oder kommenden Herrlichkeit, die uns enthüllt werden soll, die offenbart werden soll. Er sagt, die Leiden hier sind klein im Vergleich zur langen Ewigkeit und zur großen Herrlichkeit dort. Wenn man die zwei auf die Schalenwaage legen, hier das Leiden und hier die Herrlichkeit, dann ist es so oder so. Das heißt, die Leiden sind so gering im Gewicht im Vergleich zu dem großen Gewicht der ewigen Herrlichkeit, die Gott für uns bereit hat. 2. Korinther 4, Vers 17 ist die Parallelstelle. Ich darf das noch vorlesen. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Da sagt der Apostel ganz parallel zu hier, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt im Übermaß und bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ewig. Die Frage ist, auf was will ich schauen? Will ich schauen auf die zeitliche Not und auf die zeitlichen Leiden? Besonders wenn es Verfolgung gibt oder wenn es mühsam wird auf dem Weg der Nachfolge, schaue ich auf die zeitlichen Leiden oder schaue ich auf die ewige Herrlichkeit. Ich rechne, gehen wir wieder zurück zu Römer 8, Vers 17, Vers 18. Römer 8, Vers 18. Denn ich rechne, sagt Paulus, er rechnet. Das griechische Wort heißt logizomai, logisch rechnen. In diesem Fall geht die Rechnung ganz sicher auf. Ich rechne, dass die Leiden hier ganz kurz und klein sind im Vergleich zu der herrlichen Ewigkeit dort. Vers 19, denn das Sehnen der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich bin mir nicht ganz klar, was er mit Schöpfung meint, denn die Bäume und die Blumen und die Steine, die sehnen sich nicht. Man kann sie fragen, die können nicht mal reden, die können sich nicht sehnen. Aber vielleicht meint er den Leib. Der Leib sehnt sich. Gerade der Leib von Christen überhaupt. Ja. Die Schöpfung, wir sind mit dieser Schöpfung verbunden durch den Leib. Und das sehnt sich auf diese Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt auf die Zeit, wenn die Söhne Gottes geoffenbart werden. Das heißt auf die Herrlichkeit. Denn der Nichtigkeit wurde die Schöpfung, also die menschliche Schöpfung, unterstellt. Vor allem jetzt unser Leib. Ich denke, wahrscheinlich wieder vor allem an den Leib denken hier. Denn der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit wurde die menschliche Schöpfung, also die Schöpfung unterstellt. Was ist mit unserem Körper? Schauen wir ihn an. Der verfällt, das ist Vergänglichkeit. Seit dem Sündenfall ist hier Vergänglichkeit eingezogen. Nicht von sich aus, nicht weil das der Leib schuld ist, der Leib ist nicht schuld. Nicht von sich aus, sondern durch den, der sie unterstellt hat. Nämlich beim Sündenfall, ich schaue das, da hat jemand anderer gesündigt, aber seither ist jeder Leib, der auf die Welt kommt, ist ein Leib, der verfällt. Also der Verderblichkeit unterstellt. Vers 21. Weil auch sie selbst, die Schöpfung, und ich meine, er denkt hier von der leiblichen Schöpfung, der Schöpfung des Leibes, der Leib, von der Versklavung an die Verderblichkeit freigemacht werden. Dieser Leib, sagt er, wird freigemacht. gemacht von der Verderblichkeit. Er wird verwandelt werden. Und Paulus sehnt sich schon auf diesen Tag hin, wenn das Sterbliche verschlungen wird von dem Leben und frei wird von der Verderblichkeit, von dem Versklavtsein an die Verderblichkeit. Frei in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Dann werden die Kinder Gottes herrlich frei sein. Frei von diesem Gebundensein an die Verderblichkeit, das sie heute haben, indem sie in diesem Leib stecken. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, also die ganze Schöpfung, nicht nur unser eigener persönlicher Leib der Christen, überhaupt die ganze Schöpfung, die ganze menschliche Schöpfung, jeder Mensch hat so etwas, ja. Und jeder Mensch würde sich danach sehnen und danach seufzen, dass er doch frei würde von dem. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Ich bin mir nicht ganz klar, was er damit meint. Aber eins ist klar, in Vers 23 wird es ganz klar, was er dort meint. Nicht nur das, sondern auch wir selbst, wir innerlich, wir Gläubigen innerlich, wir seufzen auch. Wir selbst innerlich, ja. Wir seufzen, als solche, die wir den Geist haben, die Erstlingsgabe. Auch wir seufzen in uns selbst. Wir tragen ein Stück von der Herrlichkeit in uns, nämlich den Heiligen Geist, und der wohnt in unserem Geist. Und deshalb seufzen wir und sehnen uns danach. Die Parallelstelle ist in 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, Vers 2. Ich lese Vers 1, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass unsere irdische Wohnung, das Zelt, abgebrochen wird. Wir wissen, dass wenn unsere irdische Wohnung, das Zelt, abgebrochen wird, wir einen Bau haben von Gott, eine Wohnung, nicht mit Händen gemacht, eine ewige, in den Himmeln. Denn in dieser, in der Schöpfung hier, in dem Leib hier, in der Wohnung hier, seufzen wir, ja, und wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Insofern werden wir doch als Bekleidete und nicht als Unbekleidete erfunden werden. Vers 4. Denn auch wir, die wir im Zelt, in diesem Zelt, im irdischen Zelt, ja, sind im Leib, wir seufzen als Beschwerte, und wir wollen doch nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Wir wollen nicht sterben, sondern wir wollen verschlungen werden, dass das Leben gerade unseren Körper verschlingt, sodass wir also verwandelt werden. Das sagt er, das wünscht er sich. Ja? Überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Aber diese herrliche Hoffnung hatte. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Römerbrief. Römer 8, Vers 23. Auch wir selbst, wir seufzen, also innerlich seufzen wir, die wir den Heiligen Geist haben, als Erstlingsgabe, den haben wir jetzt, den Heiligen Geist. Wir seufzen, während wir auf die Sohnesstellung warten, die Erlösung unseres Leibes. Jetzt haben wir es, er spricht vom Leib. Jetzt haben wir es ganz schwarz auf weiß. Er spricht vom Leib. Die Erlösung unseres Leibes, das ist es. Das ist diese Schöpfung, mit der wir so Probleme haben. Das ist diese Schöpfung, die sich sehnt nach der Offenbarung, nach der Zeit, wenn die Kinder Gottes offenbart werden. Das ist es. Wir haben jetzt den Geist als Erstlingsgabe. Was heißt das? Nun, der Geist ist die erste Frucht, ist wie ein Angeld, ein Unterpfand. Jetzt haben wir es ja auch so, oder? Bei den Israeliten war das so. Wenn die Israeliten im Mai oder im April, da kommt die erste Ernte. Und wie machen sie es? Die pflücken die ersten Kornähren, die es gibt, und die bringen sie dann in den Tempel und weihen sie dem Herrn. Die Kornähre, der Erstling der Ernte, ja, wird dem Herrn gegeben, damit wollen sie ausdrücken, Herr, die ganze Ernte wollen wir dir weihen. Indem sie das Erste dem Herrn geben, drücken sie die Hoffnung auf, dass es eine Ernte gibt. Der Erstling ist die Hoffnung auf eine Ernte, dass man den Erstling dem Herrn gibt, bedeutet, die ganze Ernte gehört dem Herrn. Und er sagt, Gott hat uns eine Erstlingsfrucht gegeben, das ist der Heilige Geist. Und das bedeutet, dass er uns später eine Ernte geben wird, eine große Ernte. Jetzt haben wir den Heiligen Geist, das ist nur das Angeld, das Unterpfand. Wir würden sagen, die Garantie. Ja. Der Garantieschein. Ja. Und den dürfen wir einlösen für die ganze Herrlichkeit. Wir haben den Heiligen Geist als Garantie für das, was wir noch bekommen werden. Und was wird das sein? Werden wir befreit werden von diesem Seufzen und Schwierigkeiten und Schwachheiten, die wir hier haben in unserem Leib. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Fleisch und Knochen gehören zu dieser Welt, nicht zu jener. Und doch wird es ein Leib sein. Ein geistlicher, wahrer Leib. Wir sind schon gerettet, aber wir sehen dieses Heil noch nicht. Es ist noch unsichtbar. Wir genießen es nur im kleinen Maß, oder? Oder genießt von jemand schon ganz das Heil? Nein, wir genießen den Herrn. Wir freuen uns. Wir merken schon etwas von der anderen Welt, vor allem wenn wir zusammen sind. Wenn wir merken, der Heilige Geist schenkt uns eine tiefe Einmütigkeit, schenkt uns Liebe zueinander. Da spüren wir schon etwas von der anderen Welt und wir sind ganz heiß drauf, wann diese ganze Welt mal kommen wird in Herrlichkeit oder wenn wir dorthin kommen, ja, wenn wir sterben. Und dann, so warten wir also auf dieses Heil, wenn es geoffenbart wird. Vers 24, denn auf Hoffnung hin wurden wir gerettet. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist nicht eine Hoffnung. Denn warum erhofft man noch etwas, was man schon sieht? Vers 25, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Ausdauer. Das heißt, wir müssen noch ein wenig Geduld haben. Es dauert noch eine Zeit. Es gibt eine Spannung noch zwischen hier und dort. Und das spüren wir. Und jetzt kommt die Frage, ja, und wie hilft uns der Heilige Geist? Vers 26, Vers 27. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, Geschwister. Passen Sie noch, das dürfen Sie nicht verpassen heute. Also alle dürfen Sie vergessen, aber das dürfen Sie jetzt nicht verpassen. Das ist ja der wichtige Punkt, auf den Paulus hin will. Inwiefern hilft uns denn der Heilige Geist in diesem Problem, dass wir mit Schwachheit und mit Schmerzen und mit Leiden und mit Christenverfolgung und allem Möglichen umgeben sind? Inwiefern hilft er uns denn? Wir lesen Vers 26. Aber ebenso nimmt sich auch der Geist, der Heilige Geist, unsere Schwachheiten mit an. Was heißt das? Er sagt, der Heilige Geist kommt und sagt, weißt du was, ich nehme dir die Schwachheit nicht weg. Ich nehme dich nicht weg. Aber ich führe dich jetzt zum Herrn hin, bei dem du Trost findest. Komm mit. Der Heilige Geist nimmt sich unsere Schwachheiten mit an, denn was wir beten sollten, nach dem, was erforderlich wäre, das wissen wir nicht. Kennen Sie das? Wenn Sie in Schwierigkeiten sind, entweder Christenverfolgung oder furchtbare Krankheiten oder furchtbare Depressionen. Ich habe Menschen erlebt, die depressiv sind und die nicht mehr beten können in der Depression. Haben Sie das erlebt? Die sind dermaßen, aber sie sind Christen. Sie können nur noch sagen, Herr, hilf. Sie können nicht mehr richtig beten. Na, Herr, hilf. Was machen Sie jetzt? Hier steht, der Heilige Geist kommt und er verwendet sich für uns. Jetzt müssen wir aber Acht geben, was hier steht. Hier steht nicht, er hilft uns an unserer Stelle. Es ist nicht so, dass er sagt, komm, geh auf die Seite, ich mache die Sache für dich. So steht es nicht da. Es steht hier da, er verwendet sich für uns, also er nimmt sich zusammen mit uns unserer Schwachheit an. Das heißt, er sagt, komm, du und ich, wir beide. Sie kennen das, ein Tisch ist zu tragen, ein schwerer Tisch, oder? Und sie gehen hin und wollen den Tisch tragen. Sie sagen, ich schaffe das nicht. Und dann kommt ein anderer und sagt, wisst ihr was, komm, ich helfe Ihnen. Wir beide. Ja? Sie tragen auf ihrer Seite und ich trage auf meiner Seite. So nimmt der andere sich unserer Schwachheit zusammen mit mir an und gemeinsam können wir den Tisch tragen. Das ist hier, dieses Wort ist hier verwendet. Der Heilige Geist kommt nicht an meiner Stelle und übernimmt die Sache und er trägt den Tisch selber fort. Nein, der kommt mit her und trägt mit mir zusammen den Tisch. Das heißt, der wirkt jetzt mit mir zusammen. Wir dürfen nicht meinen, ich kann jetzt nicht mehr, ich lege mich auf die Seite und der Heilige Geist übernimmt alles andere und macht das schon. Nein. Während wir seufzen, kommt der Heilige Geist und nicht er betet an unserer Stelle, sondern er betet zusammen in unserem Seufzen, betet er mit. Er seufzt mit. Wir wissen nicht, um was wir beten sollen oder wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Sollen wir beten, Herr, soll ich sterben oder soll derjenige sterben? Oder soll ich beten für, Herr, nimm das Problem weg oder nimm mich weg? Wie soll ich denn beten? Einmal hat Elia gebetet, Herr, nimm mich weg. Und der Herr hat gesagt, nein, dich nehme ich nicht weg. Der Herr hat noch was vor. Wir wissen auch nicht, wie wir beten sollen. Wie ist es erforderlich, wie intensiv und überhaupt, vielleicht haben wir gar nicht die Kraft, intensiv zu beten. Wir sind keine Gebetsmaschine. Der Heilige Geist kommt da und betet mit uns mit. Er kommt in unser Seufzen hinein. Unser Seufzen kann man sprechen. Wir haben ein gesprochenes Seufzen. Sein Seufzen kann man nicht sprechen. Wie seufzt man denn ein unaussprechliches Seufzen? Kann das jemand nachmachen? Ein unaussprechliches Seufzen. Sprechen Sie mal ein unaussprechliches Seufzen. Das geht ja gar nicht. Sehen Sie, der Heilige Geist, sein Seufzen hört man gar nicht. Das ist eben ein unaussprechliches Seufzen. Aber er seufzt mit unserem Seufzen. Also er kommt in unser Seufzen hinein. Er weiß, was dieses Ungesprochene, er weiß, was dieses mein Seufzen bedeutet. Und er kennt diese Sprache und er kommt herein. Vielleicht kann ich gar nicht mehr beten. Vielleicht kann ich nur sagen, Herr, hilf. Ja? Da kommt er rein. Und dann kommt sein unaussprechliches Seufzen und nimmt mein Gebet mit in die Gegenwart Gottes. Und der Vater, der den Heiligen Geist sehr gut kennt, der weiß, was der Heilige Geist hier betet. Lesen wir weiter. Aber der die Herzen erforscht, Vers 27, aber der die Herzen erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes, des Heiligen Geistes ist, ja? weil er, der Heilige Geist, sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Der Heilige Geist verwendet sich für uns, zusammen mit uns betet er und der Vater versteht sehr gut dieses, was der Heilige Geist ihm dann bringt. Und so erinnert uns der Heilige Geist, dass bei Gott die Hilfe ist. Gott, der mein Herz erforscht, weiß, was das Sinnen des Heiligen Geistes in mir ist. Der Vater weiß, was der Geist sagt und will. Und so wird mein Seufzen zusammen mit dem Seufzen des Heiligen Geistes aufgenommen. Und wir bekommen Hilfe. Entweder Abhilfe oder Durchhilfe. Sie wissen den Unterschied. Abhilfe oder Durchhilfe. Also Abhilfe wäre, wenn ich bete, Herr, bitte nimm meinen Chef weg, mit dem ich so Schwierigkeiten habe. Ja? Der Herr nimmt den Chef weg. Durchhilfe ist, wenn der Herr nicht den Chef wegnimmt, sondern wenn er mir die Kraft gibt, mit so einem Chef zu leben. Das ist Durchhilfe. Ja? Meistens kommt das Zweite, nicht das Erste. Wir wollen meistens das Erste. Nimm einfach alle Schwierigkeiten weg. Der Herr sagt, die Schwierigkeiten lasse ich, aber ich gebe dir die Kraft, um da durchzukommen. Abhilfe oder Durchhilfe. Und der Heilige Geist erinnert uns, dass bei Gott die Hilfe ist. Er erinnert uns zum Beten und er hilft uns, während wir beten, betet er mit. Es geht hier also um Schwachheiten in Verbindungen mit dem Leib, mit der Schöpfung. Der Leib gehört zur Schöpfung, diese vergängliche, verderbliche Schöpfung, die vom Sündenfall gezeichnet ist. Müdigkeit, Krankheit, Kopfschmerzen, Ohnmacht, Mangel an Weisheit und an Laune, Stimmung, Mangel an Stimmung zum Beten, Traurigkeit und Frustration und Kleinmut und ich weiß nicht was. Alles Mögliche. Da ist der Heilige Geist und kommt. Er erinnert mich, bete, bete und ich helfe dir beim Beten. Und so betet er mit uns. Auch inhaltlich, was wir beten. Vielleicht, wenn ich wenn ich gar nicht mehr kann, dann hilft er auch da. Und wenn ich nur ein bisschen kann, er übernimmt hier die große Hilfe. Er selber hat keinen Grund zum Seufzen über sich. Er seufzt mit mir mit zusammen. Er hat ja nicht gesündigt, aber ich habe gesündigt und deshalb leide ich an den Folgen des Sündenfalls. Beziehungsweise Adam hat gesündigt und ich leide an den Folgen des Sündenfalls. Er kommt also in meine Schwachheit hinein. Darin liegt die Hilfe. Nicht bitte, nicht darin, dass ich jetzt die Kraft verspüre. Manche Christen beten, Herr, lass mich deine Kraft spüren, ich kann nicht mehr. Manchmal erhört der Herr das Gebet und ich spüre tatsächlich Kraft, aber meistens spüre ich keine Kraft. Ich muss ja nicht die Kraft spüren. Ich erfahre aber die Hilfe Gottes, dass er mich durchführt, trotz meiner Schwachheit. Ich bin nicht ein Power-Christ, der vor lauter Kraft strotzt. Nein, im Gegenteil, gerade während ich seufze und schwach bin, gerade da kommt der Heilige Geist. Gegeben ist Schwachheit und Heiliger Geist, beides. Ich habe Schwachheit, aber ich habe auch den Heiligen Geist. Und das bringt mich durch. Und so habe ich dann eine große Hilfe. Eine große Hilfe in dieser Spannung, in der ich heute lebe. Das ist ein schwerer Text, aber ich denke, in diese Richtung geht es. Wenn wir den Zusammenhang beachten, es geht um den Leib und es geht, wie der Herr uns hilft in diesen Schwierigkeiten, die wir mit dem Leib haben. Und wie er uns diese herrliche Hoffnung vor Augen führt. Wir haben noch ein paar Minuten, darf ich noch ein paar Minuten? Ja? In Vers 28, ich kann sie nicht ohne den Vers 28 nach Hause gehen lassen. Also, Vers 28, wir wissen aber, also achten Sie, vorher hat er gesagt, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. So oder so. Aber was wissen wir? Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zusammen zum Guten wirkt, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Gerufen nämlich zur Herrlichkeit. Was heißt das? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu einem Guten zusammenwirken. Gott hat ein Ziel mit uns Menschen. Gott ist unterwegs mit uns. Gott hat mit jedem Menschen ein Bild, darf ich das so sprechen? Ein Bild. Gott macht ein Bild. Da ist ein Kind, es wird geboren. Ihr habt ja einige Neugeborene, fast Neugeborene. Da ist ein Kind. Und du schaust das Kind an und denkst, wie ein unbeschriebenes Blatt, ein kleines Baby. Was wird da alles jetzt draus werden? Und Gott kommt auch und sagt, ja, stimmt. Ein unbeschriebenes Blatt. Weißt du was? Jetzt bin ich gespannt, was aus diesem Kind alles wird. Und er vertraut es den Eltern an. Und die Eltern beten für das Kind. Oh Herr, hilf, dass das Kind gut gedeiht und dass es gesund wächst und dass es auch dann Verständnis bekommt, mehr und mehr von dem, wie du bist und wer du bist und so weiter. Und mit jedem Neugeborenen kommt was ganz was Neues auf die Welt. Und wenn dann dieses Kind ein Gotteskind wird, dann hat Gott ein besonderes Bild für dieses Leben. Er hat was vor mit diesem Leben. Er möchte was draus machen. Er hat einen Plan. Jeder von uns ist ein Mosaiksteinchen in seinem großen Heilsplan, den er hat. Jeder Mensch hat irgendwie einen Platz. Und wenn er gläubig wird, wird Gott ihn da hineinsetzen und wird ihn da gebrauchen für dieses wunderbare, herrliche Mosaik, das er macht. Und Gott hat also was Gutes vor. Alles, was jetzt auf uns zukommt. Jetzt kommen verschiedene Dinge als Christen. Jetzt sind wir Christ geworden. Jetzt kommen verschiedene Dinge auf uns zu. Begegnungen, Ereignisse, Missgeschicke und Umstände. Die einen sind gute Umstände, dann sind wieder schlechte Umstände. Dann sind schwierige Zeiten, dann sind gute Zeiten. Alles hat einen Sinn. Alles hat Sinn. Das Leben macht einen Sinn. Die Geschichte hat einen Sinn. Das ist nicht eine sinnlose Sache. Alles wirkt zum Guten. Bitte, wenn hier steht alles, dann ist einiges ausgenommen. In der Bibel ist das Wort alles immer relativ. Oder fast immer relativ. Was heißt das? Alles ist hier gemeint. aber mit Ausnahme des Sündigen. Das Sündigen ist nie gut. Und habt ihr in der Bibel irgendwo eine Stelle, wo steht, dass das Sündigen was Gutes ist? Niemals. Und dass das Sündigen zum Guten wirkt? Auch nicht. Steht auch nicht in der Bibel. Die Sünde ist ausgenommen. Aber was tue ich, wenn ich sündige? Dann darf ich Buße tun. Und wenn ich Buße tue, dann verwendet der Herr selbst die Sünde und die Umstände, die durch die Sünde entstanden sind, wieder, um was Gutes zu machen. Ich sage Ihnen, ich bin so ermutigt worden damals, als ich hatte innerlich große Schwierigkeiten, weil ich hatte in einer Lehrfrage Schwierigkeiten und hatte dann mich zerkracht mit jemandem. Das ist vor 20 Jahren geschehen. Und ich dachte mir, Herr, ich bin so ein schlechter Mensch. Kannst du mich überhaupt noch gebrauchen in deinem Königreich? Ich glaube, es ist alles aus mit mir. Und dann lese ich Petrus. Petrus und der Herr Jesus. Da reden sie miteinander. Der Herr Jesus sagt, liebst du mich, Petrus? Hast du mich gern? Nein, liebst du mich, sagt er. Liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Und dann lese ich, wie der Herr diesen Petrus wiederherstellt. Dann sehe ich, wie der Herr an diesen Petrus lebt. Der Petrus hat sich selber hineinmanövriert. Er hat gesagt, oh Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin ja wunderbar und super. Ich bin ja ein guter Kerl. Wir haben darüber gesprochen, glaube ich. Und dann stellt der Herr den Petrus wieder her. Und dann noch mehr. Er sagt, vorher haben wir Fische gefangen. Jetzt gehen wir Schafe hüten. Vorher habe ich zu dir gesagt, du wirst ein Menschenfischer werden. Jetzt sage ich dir, hüte meine Schafe. Was braucht mehr Liebe? Ein Fischer zu den Fischen oder ein Hirte zu den Schafen? Der Herr stellt Petrus in einen viel größeren Dienst hinein. Jetzt wird er Hirte von Schafen. Der Herr verwendet das Fallen des Petrus, sodass Petrus in einen Dienst geführt wird und fruchtbar wird. Er verwendet das Schlechte, das Petrus gemacht hat, seine Fehler. Warum kann er das tun? Weil Petrus Buße getan hat. Weil Petrus gesagt hat, Herr, du weißt alles. Ich habe gar keine große Liebe zu dir. Aber du weißt, dass ich dich gern habe. Ein bisschen Liebe, freundschaftliche Liebe habe ich zu dir. Alles wird zum Guten, mit Ausnahme von Sünde, wenn wir stur bleiben und uns verhärten, dann nicht. Aber wenn wir sündigen und uns Buße tun, dann kann der Herr auch das zum Guten verwenden, zu diesem guten Ziel. Welches Gute denn? Welches gute Ziel denn? Das Ziel wird hier genannt. Vers 29. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmt hat, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Er hat nicht vorausbestimmt, wer sich bekehrt, sondern er hat vorausbestimmt, dass die, die sich bekehren, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das heißt, er will, dass wir Christus ähnlich werden. Das war sein Ziel. Das gute, große Ziel ist, dass der Herr Jesus in uns Gestalt gewinnt und wir in Ewigkeit das Bild Jesu Christi tragen werden. Alles wirkt zusammen. Alles, was uns begegnet und zugeführt wird, das brauchen wir, und alles, was wir nicht haben, das brauchen wir nicht. Was wir nicht bestimmen können, das dürfen wir dem Herrn überlassen. Und er führt uns dahin, dass wir dem Herrn Jesus gleichgestaltet werden. Auch das Schmerzvolle, auch das Bittere, das ist nie nur Bitterkeit und nur Verlust. Das hat immer auch was Gutes in sich. Beim Leben in der Gesundheit ist ja auch so, oder? Es gibt in der Nahrung gibt es Bitterstoffe. Die Bitterstoffe brauchen wir auch. Also wir brauchen nicht nur Süßes zum Essen, wir brauchen auch Bitteres zum Essen. Und im Leben ist auch so, wir brauchen auch Bitterkeiten, also bittere Schwierigkeiten, ja? Bittere Dinge, Leiden. Das führt uns zu Gott hin, das drängt uns ins Gebet und Gott wird was Gutes draus machen. Für wen? Für wen? Steht hier, Vers 28. Denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben, ist ein Ausdruck für Christen. Christen sind Menschen, die Gott lieben. Und wenn sie Gott nicht lieben, dann sind sie vielleicht noch nicht Christ. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist Römer 5, Vers 5 und 1. Johannes 4, Vers 10. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben. In diesem besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden sandte. Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebte. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebte. Denen, die Gott lieben, wirken alle diese Dinge zum Guten. Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Wer ist gerufen? Jeder ist gerufen, jeder ist eingeladen. Der, der auf die Einladung eingeht, der ist in ganz besonderen, speziellen Sinn ein Gerufener. Der wird dann in die Herrlichkeit gerufen. Zuerst wird man zum Heil gerufen, zu dem Herrn Jesus gerufen. Der Ruf geht an alle Menschen. Und wenn die Menschen kommen zu Jesus, dann ruft sie Gott weiter in die Herrlichkeit. Und das ist hier gemeint. Die Gläubigen werden in die Herrlichkeit weitergerufen. Treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er ruft und er tut. Er führt weiter. Denen, die Gott lieben. Mit dem wollen wir hier schließen. Möge der Herr uns segnen im Nachdenken und möge der Herr uns ermutigen, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben, auch wenn der Leib Schwierigkeiten macht und auch wenn die Umstände Schwierigkeiten machen. Der Herr wird es zum Guten führen, wenn unser Herz an ihm hängt. Das wollen wir von Herzen. Wir wollen noch kurz beten. Stehen wir dazu auf, wenn jemand uns leitet, noch im Gebet. Ich mache Schluss.